Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Filmkontrolle. Wir machen heute weiter mit dem Quentin Tarantino Ranking und sind angelangt bei Inglourious Basterds, einem Film, den Quentin Tarantino viersprachig, wenn ich richtig mitgezählt habe, aufgenommen hat. Also die Leute dort sprechen Französisch, Englisch, Deutsch und auch einmal ganz kurz Arrivederci Italienisch. Es ist ein Film, das nehme ich schon mal vorweg, Arne wird ihn am Ende ja auch benoten. Also ich könnte mich immer nie genau entscheiden oder dachte mal, ich könnte mich nicht entscheiden, ob ich Pulp Fiction oder Inglourious Basterds besser finde. Nun bin ich aber doch der Auffassung, dass das, nämlich Inglourious Basterds, ein Film von 2009, sein bester ist. Natürlich war Pulp Fiction bahnbrechender, hatte allerdings keine gleichwertigen Epigonen. Es gibt viele Filme wie Killing Zoe, Romeo's Bleeding und so ein Schrott, Things to Do in Denver, When You're Dead. Die Pulp Fiction setzte Maßstäbe für Träume, ist aber keiner, der eine Anleitung gegeben hat, bessere Filme wirklich zu machen. Mir gefällt Basterds besser und ich beginne jetzt diesen Talk darüber mit dir, mit dem Schlusswort der Figur Aldo Raines. Er sagt ja, Aldo Raines sagt, gespielt von Brad Pitt, er sagt zu seinem anderen Bastard am Ende, weißt du was, Jutovich, es sieht so aus, als hätte ich gerade mein Meisterwerk vollbracht. Er meint damit das eingeritzte Hakenkreuz in Christoph Waltz Stirn, aber ich glaube, das ist Tarantino, der das als Schlussmessage seines Films rübergebracht hat und damit auch diesen Film im Kontext seines Gesamtwerks betrachtet.
Aber Inglourious Basterds ist ja selbst ein epigonaler Film. Also Pulp Fiction ist natürlich ein Zitatenfilm und Hommage an so viele Filme, aber formal in der Struktur doch einigermaßen disruptiv, das ist Inglourious Basterds nicht. Und bezieht sich auch so viele Kriegsfilme angefangen bei Filmen über den Zweiten Weltkrieg, Das dreckige Dutzend, Steiner, Das eiserne Kreuz, viele B-Movies, Sam Fuller. Und das muss man schon in Rechnung stellen, dass dies ein Film ist, der sozusagen auf den Schultern der Meister des Kriegsfilms steht. Kanonen von La Varone fällt mir ein mit Gregory Peck und David Niven. Also wir haben hier natürlich die berühmte Eröffnungssequenz mit Waltz in der französischen Hütte, ne? Die legendärste Einstellung wahrscheinlich. Wir haben in dem französischen Café das Apfelstrudel-Essen, auch eine berühmte Szene mit dem übrigens hervorragenden Sylvester Groth. Also unter den deutschen Schauspielern ist Sylvester Groth als Goebbels, glaube ich, habe ich jetzt beim Wiedersehen gedacht, wenn man Waltz nicht als deutschen Schauspieler nimmt, die überragende Figur.
Da freue ich mich drauf, mit dir rüber zu schreiben.
Ja. Magst ihn wahrscheinlich nicht. Doch. Ich mag Sylvester Groth sehr gern. Du wirst sagen Till Schweiger oder sogar Gedeon Burkhardt.
Ja, die beiden gerade ja. Nicht. Ich wollte aber, weil wir gerade bei der Öffnungsszene sind,
Ich müsste es eigentlich nur noch ausführen.
Okay,
wir haben hier diese legendären Szenen und dann haben wir aber so die typischen Szenen wie der Überfall in der Bar natürlich, was dieses etwas unappetitliche Motiv mit dem Skalpieren und dem Einritzen des Hakenkreuzes, das ist natürlich ein echter Tarantino, der aber natürlich auch zurückgeht auf so manche auch schreckliche Legende über Verstümmelung, Kriegsverbrechen.
Tarantino hat ja viele berühmte Eröffnungsszenen geschrieben. Dies ist meiner Ansicht nach die letzte herausragende Eröffnungsszene, die er geschrieben hat. Ich muss da mal kurz erinnern an eine Rezension, die ich im Spiegel gelesen hatte. Und die war wirklich sehr gut. Die hat das Verhalten des Schauspielers Christoph Waltz mal seziert. Und er holt ja nach und nach seine eigenen oder seine heimlichen Waffen hervor, den Notizblock und den Stift zum Schreiben, diese überdimensionierte Pfeife. Und dann gibt es ja diese Szene, als er diesen Bauern Lapadit um ein Glas Milch bittet und dann einen Schluck Milch nimmt. Und ich weiß noch, wie im Spiegel damals geschrieben wurde, wenn das ein zweiklassiger Schauspieler gewesen wäre, Christoph Waltz, dann hätte er, als er das Glas abgesetzt hat, so hinter sich hergezogen und so einen Genießerton irgendwie von sich gegeben. Und das macht er halt nicht, er macht das stattdessen im Stillen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Entschuldige, dass ich das da kurz unterbreche. Hätte er das gemacht, hätte er natürlich Samuel L. Jackson in Pulp Fiction nachgeeifert, der sagt, das ist ein sehr guter Burger. Ne? Ja. Und er lobt die Milch. Er sagt, das ist eine gute Milch. Mögen Sie als Gastgeber auch selbst ein Glas Milch trinken?
Das macht Tarantino ja oft, das Transportieren sehr, sehr spannender Situationen mittels des Genusses oder der Zubereitung von Nahrungsmitteln. Du hast den Burger, wie du gerade erwähnt hast. Es gibt hier den Apfelstrudel, den Christoph Waltz isst. Und Bill macht es in Kill Bill 2 ja mit seinem Sandwich. Ja. Ich wollte noch mal sagen, Christoph Waltz in dieser Darstellung, man weiß noch nicht genau, was man von ihm halten soll. Jetzt wissen wir alle, wer Hans Lander ist. Wir kennen den Film nun auswendig. Ich habe auch die Vorberichte zum Film gelesen. Aber es gibt diesen Moment, in dem er von den Ratten erzählt und in dem er den Bauern fragt, ob er die Leute versteckt, indem sich seine Gesichtszüge plötzlich verhärten und dieses eingefrorene Lächeln weg ist, sondern der echte Hans Lander zu sehen ist. Und das zeigt einfach die Klasse von Christoph Waltz in dieser Szene. Du hast mir ja unterstellt, ich würde am Gedeon Burkhardt, also Kommissar Rex und Til Schweiger am besten finden. Ich finde gerade diese beiden, die finde ich noch mit am schlechtesten, weil es bietet sich ja an, alle deutschen Schauspieler zu untersuchen. Also jeder der deutschen Schauspieler versucht eine Euphorie in die Rolle hineinzulegen, die man lustigerweise in den deutschen Filmen selten sieht, weil sie alle auch Lust haben, mit Tarantino zu drehen. Ich glaube, Schweigers Auftrag der zu Schauspielern war nicht allzu herausfordernd für ihn. Kommissar Rex macht das auch irgendwie halbwegs solide, wobei ich immer noch mich frage, Moritz Bleibtreu hat ja ein Engagement abgelehnt, er stand ja auch zum Gespräch, da wurde er gefragt, wen er gespielt hätte, das wollte er nicht verraten. Er hatte gesagt, er hat die Rolle deshalb abgelehnt, weil er bei einem anderen Regisseur, ich weiß nicht, ob das Fatih Akin war, in der Pflicht stand und es ihm wichtig ist, diese Verpflichtungen oder Zusagen einzuhalten, um sich den deutschen Markt auch ein bisschen zu sichern. Ich könnte mir vorstellen, oder er hätte gepasst in der Gedeon Burkhardt-Rolle. Ich weiß nicht, wen er sonst hätte spielen sollen. Ich will mal ganz kurz Diane Krüger erwähnen. Ich finde, sie hätte dringend Stimmtraining gebraucht. Ich finde, sie spielt nicht gut.
Ja, also über Krüger wird das manches Mal gesagt. Dann heißt es aber wieder, ja, aber die Franzosen haben sie so geehrt, als sie in dem französischen Film mit den Muscheln aufgetreten ist. Also in Deutschland wird sie niemals Lorbeer für ihre Auftritte bekommen. Hier ist sie ja eindeutig als Blondine und als deutsche Blondine besetzt. Ne? Also als laufendes Klischee. Es braucht hier auch keinen Moritz Bleibtreu, der in so vielen noch internationalen Filmen aufgetreten ist. Übrigens auch in The Walker von Paul Schrader, ungefähr zur selben Zeit sogar. Diese Soldatenschauspieler finde ich auch gar nicht entscheidend in dem Film. Der eine entscheidende Soldat ist natürlich der Scharfschütze Daniel Brühl, der aber hier eigentlich als naive Gestalt, die sehr gut schießen kann, und als jemand, der geehrt werden soll und eigentlich als Figur ohne Arg gezeigt wird.
Ich finde, Daniel Brühl ist der Beste in dem Ensemble. Ich sage ja sowieso mal wieder, er ist der beste Schauspieler seiner Generation, den wir haben. Er tut mir auch ein wenig leid, er hatte in diesem Film ja nie eine Chance. Eigentlich ist er für mich der Hauptschurke, noch vor Christoph Waltz. Man merkt ihm die Verzweiflung und das Ungeliebtsein an. Man spürt da auch so eine biografische Enttäuschung, auch wenn er nicht erklärt, wo er herkommt, so wie Hans Lander es ja auch nicht macht. Man weiß nicht, wo Hans Lander herkommt. Und ich glaube, dass er am Ende gemerkt hat, als er gewaltsam versucht, in den Vorführraum einzudringen, dass er komplett daneben gelegen hat in der Einschätzung dieser Frau. Und er denkt ja dann trotzdem noch irgendwie, sie würde ihn verführen und rennt dann irgendwie offen in dieses Verderben mit rein. Auch hier wieder, ich hatte es schon mal bei einer anderen Sendung gesagt, eine der größten Gemeinheiten, erzählerischen Gemeinheiten, ist diejenige, aber das musste wahrscheinlich so sein, dass Shaw Shanna, also die Frau, die sich für die Ermordung ihrer Eltern bei den Nazis rächen möchte, ihren Triumph nicht mehr erlebt. Sie wird ja erschossen von Frederick Zoller, bevor sie weiß, ob der Plan, das Kino in die Luft zu jagen, überhaupt aufgehen würde.
Shaw Shanna heißt übrigens auch eine Figur, die schwarze Freundin in Jackie Brown, ne, und die junge Geliebte, ja. Die naive Geliebte heißt auch Shoshana, was hier auch etwas untypisch ist, ne, bei der Französin, der einzigen, die überlebt hat, Hans Landers, ja. Überfall der Holzhütte.
Ich will mal kurz auf Aldo Raine zu sprechen kommen, dem Oberbastard mit der Halsnarbe. Er sagt ja, dass er von den Apachen abstammt. Und da stellt sich halt die Frage, ob er sowas wie die Rache der Indigenen auch darstellen will, der sich nun halt nicht an den amerikanischen Kolonialisten halt irgendwie rächt, sondern stellvertretend dafür an den Nazis. Du hast ja Sylvester Groth lobend erwähnt, Martin Wuttke als Hitler. Es ist irgendwie natürlich leicht und einfach, Hitler als komische Figur darzustellen. Helge Schneider hat ja auch mal Hitler gespielt. Nun ist es so, dass mich Martin Wuttke in seiner Darstellung tatsächlich an Bruno Ganz' Darstellung erinnert hat vom Untergang. Und das, die war ja ganz und gar nicht auf Komik angelegt. Aber da sieht man mal, wie eng das beieinander ist, diese Manierismen, die Hitler hatte, die als unfreiwillig komisch zu deuten.
Bei Wuttke, der ein wunderbarer Schauspieler ist in manchen Rollen und sicher an der Volksbühne, glaube ich, nicht an der Schaubühne, an der Volksbühne. Der ist hier nicht passend. Also Bruno Ganz wurde auch des Phänotyps wegen ausgewählt und hat dann selbst erkannt, er wollte Hitler nicht spielen und hat dann den Waffenrock bekommen und hat im Spiegel gesehen, oh Gott, ich bin Hitler, ich muss Hitler spielen. Und seine Darstellung im Untergang ist leider unfreiwillig komisch. Man muss lachen. Bei Wuttke lache ich überhaupt nicht, das ist überhaupt keine Ähnlichkeit. In der Physiognomie auch gar nicht. Das mit dem Bären, da, das ist allerdings zwar enigmatisch, aber amüsant. Aber ich sage, Sylvester Groth ist die große Figur in diesem Film. So unglaubliche Komik. Alle Manierismen stimmen. So hat der Mann agiert. Der Mann war bekannt als Schürzenjäger. Das wird hier alles gezeigt. Auch im Verhältnis zu Hans Landa. Auch die Großzügigkeit.
Ich hatte ja mal gesprochen über meine Lieblingseinstellung aus Tarantino-Filmen. Auf Nummer 1 war ja bei mir die Braut, wie sie in ihrem gelben Anzug und dem Motorradhelm auf dem Motorrad ins Auto schaut. Platz 2 wäre Robert Forster gewesen, dessen Kopf langsam verschwimmt, als er sein Gesicht in seine Arme, in seine Hände nimmt und merkt, dass er Jackie Brown gehen lässt. Auf Platz 3 ist tatsächlich eine Einstellung aus diesem Film, die auch mit Goebbels zu tun hat. Man sieht ihn ja mit seiner Geliebten, gespielt von der Dreifuß, wie heißt sie noch mit Vornamen, die auch in Kill Bill mitspielt.
Julia, glaube
ich. Ja, ich glaube auch. Und da gibt es so eine Einstellung, die den gesamten Tisch zeigt, während sie lachen in diesem Café, wo es den Apfelstrudel gibt. Und dann fährt die Kamera die Gesichter ab und bleibt dann hängen an diesem Königspudel, an diesem Riesenpudel, der genauso dämlich lacht wie alle anderen Menschen an diesem Tisch auch. Was zeigt eigentlich, was für Idioten das eigentlich sind? Mhm. Und das ist für mich die drittliebste Einstellung in einem Tarantino-Film.
Aber kann denn der Pudel so lachen?
Das sieht aus, aus wie die Menschen. Die Menschen sehen aus wie er. Die sehen alle gleich debil aus.
Ja. Ja gut, aber das denunziert natürlich die Leute etwas. Ich finde, dass das eine sehr liebevoll gearbeitete Szene ist. Und dieses allzu generöse, nehmen Sie doch noch etwas Schlagobers dazu, ne? Und sie lehnt das ab, ne? Er will sich von ihm gar nicht verwöhnen. Sie hat gar keinen Appetit, aber er isst natürlich mit großem Appetit diesen Apfelstrudel. Denn das Besondere ist ja, dass er in Paris den Apfelstrudel isst und nicht in Wien oder in Berlin.
Ich will noch auf einen weiteren Deutschen zu sprechen kommen, nämlich Richard Sammel. Das ist derjenige, der von dem Bärenjuden getötet wird mit dem Baseballschläger. Ich frage mich halt, also der Leutnant Werner. Er wird getötet und ich frage mich, ob die Darstellung Tarantinos dieser Figur eine Respektsbekundung vor dessen Tapferkeit sein soll oder ein Ausdruck, dass dieser Mann einfach dumm dreist nur gehorcht an Befehl und dafür aus sein Leben lässt. Ich finde, dass Eli Roth den Bärenjuden, der ursprünglich geschrieben wurde für Adam Sandler, dass er den sehr, sehr furchteinflößend spielt, diesen Adrenalinschläger. Aber Richard Sammel, weißt du, der war ja auch im Casting für Hans Landa drin. Der hatte sich ja auch beworben für diese Rolle und Tarantino hat sich dann ja für Walz entschieden. Die Frage ist, ob Sammel das genauso lustig gespielt hätte, wie Walz das konnte. Ich frage mich nur, wie tragisch solche Geschichten sind. Ne? Also Walz wurde ja mit dem Oscar ausgezeichnet, dann wurde er nochmal besetzt für Django Unchained und hat dafür nochmal den zweiten Nebenrollen-Oscar bekommen. Was muss das in so einem Menschen wie Richard Sammel halt irgendwie gemacht haben, dass er diese Rolle nicht bekommen hat? Stattdessen halt eine kleinere, die unter dem Radar gelaufen ist. Und ich frage mich mal, weißt du, wie als Journalisten, man sieht dann irgendwie theoretisch irgendwo eine Jobausschreibung, könnte sich dann darauf bewerben, kriegt das dann oder nicht, aber bleibt dann irgendwie, wenn nicht, dann in seinem Job. Aber für diese Schauspieler ist ja sozusagen jeder Filmauftrag, jede Rolle ein neuer Job, den man kriegt oder nicht. Und Sammel war danach zwar noch in Serien zu sehen, wie The Strain von Guillermo del Toro, aber hätte nie die große Karriere gemacht. Und ich frage mich, was das aus so einem Menschen macht, wenn man sieht, wer stattdessen diese Leinwandkarriere dann hinlegt.
Ja, es werden ja selten so große Castings veranstaltet mit nahezu unbekannten Schauspieler, weil es in einem fremden Land stattfindet. Es muss dann eine bestimmte Nationalität, eine bestimmte Sprache verlangt sein, damit es ein solches Massencasting gibt, das Tarantino ja auch selbst durchgeführt hat. Und wovon einige derjenigen, natürlich diejenigen, die angenommen wurden, einige, die nicht angenommen wurden, wovon die berichtet haben, ne? Wie das abgelaufen ist. Nämlich ungefähr so, wie man sich ein Casting vorstellt. Und bei anderen, von anderen Castings wurde manchmal berichtet und manchmal, meistens bei Kinderdarstellern heißt es, ja, da wurden schon 250 gesichtet oder bei dem Film über Alice Schwarzer wurden 50 oder 100 Schauspieler in Betracht gezogen. Da ging es natürlich um Ähnlichkeit, die hier nicht unbedingt vorhanden sein muss. Aber hier muss die Sprache vorhanden sein und ein bestimmtes Spiel. Und Ulrich Tukur hat über seinen Auftritt mit Clooney in dem, wie heißt es, Solaris Remake gesagt, er ist natürlich nicht nach Hollywood gefahren, sondern er hat bei Soderbergh ein Video geschickt, wo er sich mit seinem Hund unterhält. Und daraufhin wurde er genommen. Soderbergh kannte Ulrich Tukur nicht. Und hier wurde auch nach Phänotyp und nach Spiel entschieden und nach Originalität. Und Tarantino hat ja immer wieder gesagt, es ist auch das Polyglotte bei Waltz. Ne? Der deutsche Schauspieler heißt, glaube ich, Christoph Berkel, hat sich immer gerühmt, dass er, der also halb Franzose ist und so gut die Sprachen beherrscht, dass er eigentlich derjenige gewesen sein hätte müssen, der den Tarantino genommen hätte. Aber Waltz spricht dann sehr gut Englisch, spricht, glaube ich, auch Französisch und hat sicher auch in dem Casting da schon überzeugt. Von Sammel weiß ich leider überhaupt nichts, kenne keine einzige Rolle. Ich weiß nicht, ob er das hätte spielen können. Er ist mir gar nicht aufgefallen, diesen Film. Aber das ist natürlich die Tragik, die du meinst. Ne? Hätte er eine Oscar-Nominierung bekommen können. Aber nun, auch Til Schweiger ist nicht so sehr aufgefallen. Gideon Burkhardt ist nicht so sehr aufgefallen. Daniel Brühl hat keine Oscar-Nominierung, hat vor allem nicht die Palme in Cannes gewonnen. Ne?
Ich möchte mal kurz auf den Einsatz von Medien im Film zu sprechen kommen. Ich hatte da irgendwie mal auf Pause gedrückt, um das mal durchzulesen. Die Soldaten, die Til Schweiger bewachen, lesen den Stürmer. Und der wird dann so getitelt mit der Überschrift Kinderschändung in Amerika. Ich weiß nicht, ob der Stürmer das damals wirklich gemacht hat, aber ich fand das sehr lustig. Ich will auf ein anderes Medium nochmal zu sprechen kommen, nämlich einen ernsthaften Einsatz. Ich fand das wirklich, wirklich interessant. Mir war das vorher nicht klar und das zeigt auch, wie Tarantino das Kino der damaligen Zeit geliebt hat. Und zwar als Frederick Zoller mit Shoshana spricht, die diese Billboards aufhängt in dem Kino mit dem Film, dann sagt er zu ihr, sie verehren den Regisseur Pabst und setzen seinen Namen auf die Tafel, obwohl sie das nicht müssen. Ne? Also sozusagen, ja. Das zeigt ja, dass die Leute, die diese Billboards, die Schriftsätze dahingesetzt haben auf die Tafeln, dass die auch teilweise selber entschieden haben, im Gegensatz zu einem vorgezeichneten Plakat, mit welchen Namen die aufmachen, ob man den Regisseur nimmt. Wahrscheinlich hätte Zoller auch gedacht, ja, da nimmt man doch die Stars aus dem Film, die kennt man doch viel eher als Papst oder so. Ne?
Ja, also das ist, glaube ich, sowas wie eine Anerkennung der kuratierten Retrospektiven. Und da spricht Tarantino natürlich selbst, ne, der die Papstfilme kennt, im Unterschied zu den meisten Zuschauern seines Films, ne, wahrscheinlich. Aber das macht Tarantino ja immer. Das sind unvergessen, glaube ich, kürzlich gesagt, die Tankstelle in Death Proof, an der die Zeitschrift Film Comment liegt neben den üblichen Blättern, die man in Südstaaten der USA an der Tankstelle bekommt.
Mir ist weiter noch aufgefallen, das ist, glaube ich, wenn ich richtig zugehört habe, außer Cat People von David Bowie keinen einzigen Song im Film gibt.
Cat People eigentlich?
Naja, da singt ja Bowie die tolle Zeile Putting out fire with gasoline. Und das ist ja sozusagen der Initiationsritus dafür, dass Shoshana das Kino in die Luft jagen will. Und es geht ja auch irgendwie, dass sie sich in Rot kleidet. Interessant ist ja auch, dass ihr geliebter Marcel, zu dem sie wahrscheinlich auch nicht öffentlich stehen kann, weil er ein Schwarzer ist und sie vielleicht Angst hat, dass es ihm an den Kragen gehen könnte, wenn sie ihn küsst. Aber er ist ja auch bereit, für sie zu sterben, ne? Als er das Feuerzeug wirft und er muss ja vielleicht aufwissen, dass aus dem Kino, wenn es erstmal anfängt zu explodieren, gar nicht mehr rauskommt.
Ja, ne? Ja, also ist ja nicht vollkommen logisch, dieses Finale, aber es ist spannend inszeniert, ne? Ja. Übrigens, die Art der Kulissen und ich finde, fast alle Filme, die in Babelsberg entstehen, die haben so eine alte deutsche Straße da, die man noch in Babylon Berlin sieht. Das ist alles nicht so schön gemacht. Aber dieses Kino in Frankreich hat mich sehr erinnert an die französischen Filme, die französische Regisseure, nämlich Truffaut, selbst gedreht haben, vor allem die letzte Metro. Also die Art der Kulissen, die nicht so überzeugend Paris darstellen, hat mich sehr erinnert an die letzte Metro, spielt auch im Zweiten Weltkrieg zur Zeit der Besatzung. Und da sieht man auch kein echtes Paris, man sieht ein vollkommen künstliches Paris. Nur ist der Film von Truffaut mit Depardieu insofern überzeugender, als der ohnehin vom Theater handelt und der mit Theaterkulissen zu tun hat. Und das ist bei einem so naturalistischen Film wie bei Tarantino etwas schwierig, wenn man immer denkt, irgendwie, das ist aber doch kein richtiges Kino, wo sie die Billboards da aufhängen, so schön die Szene ist. Man sieht doch das Studio, ne? Und so bei Tarantino, bei Tarantinos früheren Filmen, da habe ich nie gedacht, dass das so Studio ist, dass das Kulissen sind, ne?
Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Wahrscheinlich ist es bei Filmen wie Once Upon a Time in Hollywood auch einfacher, einen bestehenden Straßenzug auf All zu trimmen, anstatt extra einen eigenen zu errichten. Ja. Ne? Das merkst du ja auch bei Kubrick, bei Eyes Wide Shut, dass New York, das ja in den Londoner Studios errichtet hat, sieht komplett artifiziell aus. Und da ist natürlich die Frage bei so Traumnovellen-Sachen, ob das nicht bewusst gewählt ist, aber ob Tarantino das bewusst in Kauf genommen hat, dass es künstlich aussieht, wage ich genauso wie du eigentlich zu bezweifeln.
Naja, du könntest absichtlich gemacht haben, auch die Schwierigkeiten fliehen, die es bedeutet hätte, realistisch 44 nachzustellen. Und die Holzhütte auf dieser riesigen Wiese ist natürlich wieder das Gegenteil, ne? Das ist eine sehr naturalistische Szene. Man sieht, dass die Holzhütte dahingestellt wurde, um dann die Flucht der Frau zu ermöglichen über diesen Hügel und dieses weite Grasstück. Aber also die Künstlichkeit ist vielleicht, war hier vielleicht vonnöten, weil es natürlich die Action-Szenen gibt die Explosionen. Ich sehe immer habe immer das Bild vor Augen, wenn man an Babelsberg vorbeifährt, an dem Zaun, und da stehen immer diese Gebäude und diese Hütten und dieses Museumsdorf sozusagen. Und das kann ich hier bei Bastards nicht aus dem Kopf bekommen.
Ja, wir haben ja gerade das Jahr genannt, ne? 1944. Niemand in diesem Film redet tatsächlich vom Untergang. Dass die Niederlage Deutschlands feststehen würde, stand ja eigentlich ab 1942 mehr oder weniger schon fest. Und da gibt es dann auch so Dialoge untereinander, in denen dem anderen vorgeworfen wird, was, du bist zu den Amerikanern übergelaufen, sind denn die Zeiten so schlecht? Und das hat jemand 1944 noch gesagt. Also ist dies auch ein Film über die Ignoranz dessen, was da eigentlich passiert und wie Goebbels und Hitler sich eingekapselt haben in ihrem Dasein.
Ja, das war aber natürlich so. Und der Defätismus 1944, der war sicher nicht so auffallend. Und auch nach dem Attentat im Juli 1944 war das noch weniger. Nachdem diese Exempel statuiert wurden von Freisler im Gericht, das war so furchtbar, da haben natürlich nicht alle gemerkt, die am Westen standen, aber das, glaube ich, hat dazu beigetragen, dass man darüber geschwiegen hat, wenn man überhaupt wusste, wie die Lage ist. Und im Sommer 44 konnte man schon ahnen, dass es nicht mehr lange gehen würde. Ne?
Können wir nochmal über die beiden Setpieces sprechen oder die Finalstücke, einmal in der Bar, die Schießerei, als dann natürlich der Moment im Kino. Bridget von Hammersmark, die Figur von Diane Krüger, die hat mich dann doch erinnert an so eine Art Marlene Dietrich, die aber bereit ist, tatsächlich notfalls auch in Combat da halt auch zu sterben, was jetzt nicht die Rolle von Marlene Dietrich abwerten soll, die sich ja sehr vehement gegen die Nazis eingesetzt hat. Aber ich weiß nicht, wen Tarantino da bei der Konzeption dieser Figur im Sinn hatte, als er sie erschaffen hat. Sie macht ja in diesem Kartenspiel mit, ne? Da ist mir nur eine Sache aufgefallen. Dieses Kartenspiel, das sie spielen mit diesen Personen erraten, ne, indem man sich das Kärtchen oben auf die Stirn klappt, ne? Das hat nur ein einziges Problem. Es gibt dort keine 10-Fragen-Limits. Sie hätten ja einfach immer weiterraten können mit Ja oder Nein. Die haben nie darüber geredet, gleich ist das Spiel vorbei. Aber ich finde, das Spiel, das sie da spielen, das hat Tarantino sehr gut geschrieben, denn setzt nämlich die Geschichte King Kongs mit dem der schwarzen Sklaven in Amerika gleich. Das ist ja das, was August Diehl dann auch vorträgt, ne? Als er fragt, irgendwie, wurde ich aus dem Urwald entführt? Wurde ich in Ketten zur Schau gestellt? Und dann benutzt er das N-Wort und sagt, bin ich die Geschichte dessen in Amerika? Und das ist schon sehr, sehr perfide gemacht als Spiel, was er sich da ausgedacht hat.
Das ist auch eine Obsession Tarantinos. Man kann das auch in Cinema Speculation an verschiedenen Stellen lesen. Da schreibt er, glaube ich, sogar einmal, ich weiß, manche mögen das für übertrieben halten, mit dem schwarzen Zuhälter in Taxi Driver. Im Unterschied zum weißen Zuhälter, den es in New York City nicht gibt. Und an verschiedenen anderen Stellen thematisiert er es unter anderem mit dem väterlichen Freund Floyd. Ne? Und das hat er hier auch hineingeschrieben.
Danach, nach diesem Shootout, geht es ja dann irgendwie, gibt es eine Situation, die leider, finde ich, ein Tick zu klassisch ist. Bridget von Hammersmark wird verhört von Al Dorain. Und was machen sie? Sie machen dasselbe, was sie auch in Serien wie Breaking Bad tun würden. Man geht dann zu dem illegalen Arzt. Und das ist immer ein Tierarzt. Ne, der illegale Arzt, der einen heimlich behandelt gegen extra Gebühr, ist immer der Tierarzt.
Ja, fast immer. Ich bin nicht sicher, in der Bridge Too Far von Richard Attenborough aus den 70er Jahren, da ist Laurence Olivier der Arzt, also ein einheimischer Arzt, der die Amerikaner dann behandelt. Und der kommt mit einer Arzttasche. Da wäre es auch nicht, Liv Ullmann ist übrigens die Frau, der das Haus gehört und die ihm dann zur Hand geht. Der könnte auch Tierarzt sein. Ne? Aber das ist auch ein Topos. Das führt zu weit, aber es gibt einen Film von John Ford, da geht es um das Attentat auf Lincoln, eine Verschwörung gegen Lincoln. Und dann da ist jemand angeschossen worden. Der braucht natürlich auch einen Arzt, aber das ist ja erkennbar, dass es eine Schusswunde ist. So, und da wird jemand entführt von den Kameraden und dahin gebracht und der sieht natürlich sofort, woher kommen die. Ne? Die sind eben da herbeigeritten und der hat eine Schusswunde und dieser Arzt muss natürlich, weiß natürlich, entweder wird er sterben oder er verpflichtet sich darauf, nichts zu sagen, wird trotzdem sterben. Ne? Also das sind so klassische Topoi in Filmen wie auch in der Literatur natürlich, dass man immer schon weiß, also dieser Arzt wird wahrscheinlich nicht entkommen.
Ja, danach geht es ja dann ins Kino und da gibt es die sehr lustige Situation, dass Hans Lander, da erleben wir ihn zum ersten Mal authentisch ohne Maske, indem er nämlich sofort zur Sache kommt. Er verhört dann ja quasi Bridget von Hammersmark, die mit diesem Gipsbein da reinkommt. Und dann fragt Hans Lander sie ja, wo haben Sie denn diesen Gips her? Und dann sagt Bridget von Hammersmark, ja, beim Bergsteigen. Ne, da habe ich einen Unfall gehabt. Und dann fragt er, gestern Vormittag, wo soll denn dieser Berg in Paris gewesen sein? Ne? Und das ist halt eine sehr, sehr direkte Situation und die kommt ihr ja auch böse zu stehen, teuer zu stehen. Natürlich nicht zu vergessen, die Zerfetzung Goebbels und Hitlers durch die Maschinengewehre der Bastards, das war natürlich die Demonstration dessen, dass das Kino an sich, jetzt geschwollen ausgedrückt, die Macht hat, das Böse zu töten, indem es halt ein Märchen erzählt, ne? Eine positive, also eine Utopie. Ne?
Also das hat uns Kubrick schon in Paths of Glory sagen wollen am Ende. Ne? Möglicherweise trostreich. Aber ja, wer an die Macht des Kinos so glaubt wie Tarantino, der wird das so zeigen.
Ja.
Aber jetzt hast du schon viele Details
Ja.
herausgesucht. Ich merke, dass der Film dich begeistert.
Ja,
Hast du
vor
ihn
allen Dingen,
nochmal gesehen?
ja, natürlich.
Ja.
Vor allen Dingen begeistert er mich, weil, also wenn es ein Ron Howard-Film gewesen wäre, hätte der wahrscheinlich nur Amerikaner besetzt. DiCaprio wollte ja auch unbedingt Hans Landa spielen. Und als ich damals von dem Produktions-, also von, also, ne, es gab, das Internet war damals noch nicht so groß, dass man die ganzen Casting-Beschlüsse hätte hören können. Es gab immer nur Fotos zu sehen, wie alle deutschen Schauspieler besoffen aus der Bar namens Tarantinos, die ist, glaube ich, immer noch an der Brunnstraße, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die wurde nach Tarantino benannt, rausgestolpert kam. Tarantino ist ja während der Dreharbeiten da auch mal hingegangen, weil das lustig fand, dass eine Bar nach ihm benannt wurde. Man hat immer nur gesehen, Til Schweiger, wie er dann irgendwie, keine Ahnung, Moritz Bleibtreu stützt oder so, wie sie da rauswanken. Und das war natürlich aufregend zu sehen, dass Tarantino trotz des Misserfolgs von Death Proof immer noch ein extrem hochgehandelter Filmemacher, dass er tatsächlich gesagt hat, es ist doch klar, wenn ich von Deutschen erzähle, dass ich dann auch Deutsche besetze. Das ist nicht selbstverständlich. Und er hat wirklich 8 von 10 Rollen sehr, sehr gut besetzt. Ich würde, wie gesagt, immer noch sagen, dass Burkhardt und Kruger, Schweiger weniger, die Rolle war nicht so groß, ein bisschen überfordert gewesen sind. Aber ich finde das wirklich toll, dass er das gemacht hat, dass er die ganzen Deutschen durchgenommen hat.
Naja, er hat natürlich dann auch in Deutschland gedreht, ne? Und hatte kein so hohes Budget. Er musste Brad Pitt zahlen. Der hat allerdings wahrscheinlich etwas Abschlag akzeptiert, ne? Und er hat einigen Rabatt gegeben. Mittlerweile, ja, also wahrscheinlich nimmt er sein übliches Salär. Jetzt hat Tarantino auch das Geld. Bei dem Hollywood-Film hat er es jedenfalls.
Es gibt ja die Szene, in der man auch Churchill sieht, gespielt von Rod Taylor.
Ja,
ne?
das ist eine, ja, das ist auch natürlich eine Reminiszenz. Rod Taylor ist etwas überraschend bei Tarantino, weil es auf unter anderem, aber vor allem auf Hitchcock und die Vögel verweist, der damals natürlich schon sehr alt war, aber dennoch erkennbar ist als der Mann, der 1963 in die Vögel aufgetreten ist. Da ist allerdings auch der Bezug wahrscheinlich zu der Brutalität, mit der Tippi Hedren von Hitchcock behandelt wurde. Aber sehr wunderbar, Rod Taylor, der dann keine große Karriere mehr hatte in den 70ern, 80ern hier und 90er hier nochmal zu sehen.
Ich finde auch diese Gespräche, die die führen über das Kino, also Fassbender und Churchill und Mike Myers, die finde ich sehr, sehr gut, diese Szene. Also als diesen Globus aufmachen, die Alkoholiker rausholen, das ist
Ja.
irgendwie, ich finde es
Ja.
toll.
Also
Also.
da ist Churchill natürlich fabuliert worden von Tarantino. Aber das ist ja immer das Herrliche. Wenn er sich in etwas ausdenkt, ne, was eine Figur wie Churchill, der sich gar nicht fürs Kino interessiert hat, was der hätte sagen können.
Gut, also ich merke trotz allem, dass ich es nie schaffen werde, diesen Film an dir vorbei sozusagen zu schmuggeln, an Jackie Brown vorbei, an Pulp Fiction vorbei, an Kill Bill 1 vorbei, an Kill Bill 2 vorbei, auch nicht an Death Proof
Das
vorbei.
wäre ein bisschen zu weit, ne?
Findest
Die
du
Hälfte
ihn,
der
ja,
Tarantino-Filme.
findest du ihn schlechter als Death Proof?
Ja.
Du weißt nicht mal alle.
Das glaube ich schon. Aber das sind natürlich vollkommen unterschiedliche Filme.
Aber wir
Das
müssen sie ja
Buch ist
ranken am
ein
Ende. Am Ende
konziser.
müssen wir sie
Ja,
ranken, ne?
natürlich. Aber die Bewertung ist eindeutig. Ich sage nur, es war ein vollkommen anderes Unterfangen, Inglourious Basterds zu drehen. Bei Death Proof finde ich alles gelungen. Bei Bastards bei weitem nicht. Der Film als solcher ist mir auch unangenehm. Und ich sehe, ja, ich sehe gern alte Kriegsfilme. Und der Gestus dieses Films mit der Ironisierung ist mir nicht geheuer.
Also ich gebe dem Film, es ist mein Lieblingsfilm von ihm. Ich hätte vorher gesagt, Pulp Fiction ist sein bester und das ist mein Lieblingsfilm, aber es ist nicht nur mein Lieblingsfilm, ich finde es auch sein bester Film. So wie du es bei Jackie Brown sagen würdest, 5, 5, 5, 5.
Ja,
Was gibst du ihm?
dann sage ich jetzt 3, 3, 3, 3.
Okay, als nächstes geht es weiter mit Django Unchained. Tschüss.
Bis bald.